Heute haben wir zweimal gefrühstückt. Eine Mitarbeiterin hat Geburtstag gehabt. Und dann haben wir ihr zu Ehren hat es ein Zweitfrühstück gegeben, obwohl sie gar nicht da ist.
Wie geht das?
Ja, sie hat halt frei. Aber die Mitarbeiter, ihre Kolleginnen haben gemeint, es muss jetzt zu Ehren, muss jetzt ein zweites Frühstück oder ein großes Frühstück her.
Sie ist wenigstens so freikommen.
Ja, um 5 Uhr immer Frühstück, habe ich halt um 10 Uhr nochmal oder um 9 Uhr nochmal gefrühstückt.
Da fällt halt das Mittagessen aus.
Ja, allerdings.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
Ich habe gerade gestern lustigerweise drüber geredet im Sender. Einmal habe ich so einen Hunger gehabt bei der Sendung, dass man meinen Magen gehört hat. Es hat richtig so gekrummelt. Verrückt. Also so viel zum Thema Frühstück.
Frühstück ist wichtig.
Carlo, wir haben ganz, ganz liebes Feedback zu unserer Mami-Makeover-Folge bekommen.
Ja, sehr schön.
Sind auch noch recht viele Fragen gekommen, die wir aber im Podcast dann schon behandelt haben. Es haben sich aber auch noch mehrere Mamas bei uns gemeldet. Also es wären jetzt nochmal 3 Fragen, die wir heute auch nochmal zusätzlich beantworten würden.
Ja, da nichts wie los.
Würde ich auch sagen. Und zwar von der Kathi, die ist Mama von 2 Kids. Die hat sich mit dem Thema Gewebe auch ganz fest auseinandergesetzt. Bei ihr ging es nämlich um die Besenreißer. Ist es das gleiche Thema wie mit dem Blutschwemmen, weil die entstehen ja oft auch durch das Pressen?
Ja, also mit den Besenreißern, das ist ganz ein eigenes Thema. Das ist eigentlich, das hat ja mit den Venen zu tun. Die Besenreißer sind sozusagen der allerletzte Ausläufer des Venensystems in den Beinen. Und das Venensystem leistet Schwerstarbeit während der Schwangerschaft, weil das Baby drückt auf die Sammelvenen im Becken, rechts mehr als links, anatomisch bedingt, und verursacht deshalb einen Stau nach unten. Und wenn man jetzt von vornherein schon ein bisschen die Tendenz dazu hat, dann verteilt sich der Druck über das Venensystem bis in die kleinsten Äderchen, eben bis in die Besenreißer. Und dann entstehen die Besenreißer. Das ist, Besenreißer sind eigentlich Krampfadern en miniature. Also das sind winzige Krampfadern. Mhm. Wenn man jetzt alle Besenreißer zusammenfasst, hat man schon ein stattliches Gefäß.
Wow.
Ja, muss man einfach das Gesamtlumen dann sehen.
Wahnsinn,
und
ja.
Das belastet natürlich das übrige Venensystem. Das Venensystem schiebt ja das Blut, das von den Arterien ins Gewebe gepumpt wird, dann wieder retour zum Herzen. Die Sogwirkung ist quasi vernachlässigbar. Das ist also Aufgabe der Muskulatur, das Blut weiter zu pumpen. Und sonst eben wird nachgeschoben von hinten, also über die Arterien. Und wenn jetzt da in der Mitte sozusagen ein Stau ist, weil da ein neuer Körper heranwächst, der einfach auf die Venen drückt, dann gibt's da ziemlichen Druck auf diese Venen, die dehnen sich und dadurch werden dann die sogenannten Klappen undicht. Mhm. Die Klappen verhindern, dass jetzt von der Hüfte bis in den Zehen eine Blutsäule steht, ja, weil das würde das Venensystem überfordern und deswegen wird es immer wieder unterbrochen mit diesen Klappen.
Okay.
Und verteilt sich der Druck. Aber wenn eine Klappe undicht wird, belastet sie die nächste Klappe doppelt. Und so entstehen dann auch Krampfadern. Und Besenreißer sind also, wie gesagt, Mini-Krampfadern. Deswegen ist es auch nicht nur aus optischen, sondern auch aus funktionellen Gründen sinnvoll, erstens einmal dem nachzugehen, wie schaut das gesamte Venensystem aus. Mhm. Da gibt es ein oberflächliches und ein tiefes und die Besenreißer dann auch zu behandeln. Da gibt es wieder mal eine ganze Palette von verschiedenen Lasern über das klassische Unterspritzen, also Veröden, wie man es nennt.
Ja. Yeah.
Und dann natürlich die ganze Prophylaxe mit Stützstrümpfen kalten Nachduschen, möglichst Bäder vermeiden, nicht die Beine übereinander schlagen.
Ist das tatsächlich so, oder?
Ja, das belastet das Venensystem.
Weil man einfach das oder zusammendrücktes Gewebe und dadurch, wie wenn man einen Gartenschlauch zusammendrückt, vermutlich genau. Einfach.
Staut sich nach hinten.
Okay, du machst es gerade selber, Beine überschlagen?
Keine Krampfadern.
Aber bei den Männern vermutlich auch wieder ein anderes
also wenn
Thema, oder?
Männer Krampfadern haben, dann haben sie meistens die viel schlimmeren als Frauen.
Yeah.
Aber Männer haben wesentlich seltener Krampfadern.
Wieder gewebsbedingt.
Ja, genau.
Okay. Also würdest du jetzt der Kathi raten, je nachdem, welches Ausmaß die Besenreiser haben, das mal zu analysieren?
Ich würde auf jeden Fall empfehlen, einmal nachzuschauen, wie schaut das Gesamtvenensystem aus?
Mhm.
Ist die oberflächliche Sammelvene, also die Saphena, wie die heißt, noch dicht? Also sind die Klappen noch in Ordnung? Ansonsten beginnt man meistens einmal mit konservativen Maßnahmen. Und wenn dann die Seitenäste schon mit betroffen sind, eben dann auch mit beginnend mit Unterspritzungen oder eben dann schon mit Entfernung von Seitenästen bis hin zum sogenannten Stripping. Also wo dann die oberflächliche kaputte Vene entfernt wird. Aber man ist da viel zurückhaltender als früher.
Ja.
Früher ist gleich einmal die Saphena rausgenommen worden. Das tut man in der Zwischenzeit eigentlich viel weniger.
Der wird richtig rausgezogen einfach, oder? Wie geht man da vor? Mit Pinzette?
Will das wirklich erzählen?
Ja, ich will jetzt wissen. Ich will mit Grausen.
Man macht einen kleinen, also das ist der Klassiker. Gell? Inzwischen macht man das ja normalerweise mit Laser. Also man fährt mit einer Sonde, mit einem Laser hinein und kann dann das Lumen veröden, also verschließen und lässt dann den Rest einfach drin und der verschwindet dann, der baut der Körper dann ab. Aber früher hat man das dann so gemacht, dass man die Vene mit einem Draht sozusagen aufgefädelt hat, von oben nach unten. Und der Draht hat am Ende einen Kopf gehabt und da hat man dann die Vene abgeschnitten und abgebunden und dann hat man einfach den Draht nach unten rausgezogen und hat die ganze Vene rausgezupft.
Wahnsinn, wirklich eine Tortur.
Das geht ruckzuck.
Klingt wild.
Aber es ist ein bisschen eine wilde Geschichte.
Ja, aber da ist auf jeden Fall der Laser halt schon die softere Variante.
Ja, ich meine, es ist nicht unumstritten. Auch da gibt es Vor- und Nachteile, weil man natürlich eine thermische Schädigung macht im umliegenden Gewebe. Aber die werden da immer selektiver und wer das gut kann, der macht das schon richtig mit dem Laser.
Okay. Also das wäre für die Kathi auch eine Option, wenn sie sagt, sie stört's oder es ist einfach nicht fein. Und
genau,
okay.
Also wenn Besenreiser, wenn es jetzt nur die Besenreiser sind und sie noch keine Beschwerden hat, dann geht es mit Veröden oder mit einem äußerlichen Laser. Also das geht dann durch die Haut, da gibt es ja eigene Laser, die ganz gefäßspezifisch arbeiten, kann man das eigentlich ganz gut entfernen.
Ja, super. Das klingt schon mal sehr positiv. Für die Kathi war noch der Bauchnabel ein Anliegen. Der hat sich durch die Schwangerschaft und Geburt sehr stark nach außen gewölbt. Und wir haben ja schon gesagt, dass in vielen Fällen der einfach wieder zurückgeht.
Mhm.
Wenn der bleibt,
Nabelbruch.
Dann ist es ein Nabelbruch.
Ja, das heißt, es ist also eine kleine Lücke durch die Bauchdecke. Und meistens wölbt sich dann das sogenannte präperitoneale Fett. Das ist so ein kleiner Fettbatzen, der dann durch diese Lücke durchgeht. Solange der rein und raus geht, ist das im Grunde genommen funktionell völlig irrelevant.
Okay.
Ist also nicht dringend therapiebedürftig. Wenn es natürlich ein optisches Problem gibt, dann muss man diese Lücke verschließen. Das ist ein kleiner Eingriff mit einer bogenförmigen Narbe im Nabelbereich. Also das ist schon empfehlenswert. Und wenn der Probleme macht, also Beschwerden macht, dann ist es sowieso sinnvoll, das zu machen.
Sie hat es einfach als riesigen Bauchnabel bezeichnet und ich glaube, das wird halt ein ästhetischer Hintergrund sein.
Ja.
Aber in der Regel geht er zurück.
Also er geht natürlich schon zurück, aber er geht nicht mehr auf, wenn er wirklich riesig ist, wie sie sagt, oder sich vorwölbt, das sieht man ja oft an so Babybauch mit einem kleinen Knubbel in der Mitte, dann wird es wahrscheinlich notwendig sein, dass man diese Lücke verschließt und der Nabel wieder nach innen geht.
Weil gerade am Babybauch schaut es ja irgendwie lieb aus, ich weiß auch nicht, das hat irgendwie so was Liebliches, aber danach will man halt, glaube ich, wieder flach sein, in dem Fall schon.
Ja.
Aber bleiben wir gleich bei dem großen, runden, kugeligen. Die Bibi, meine Freundin, von der ich da ja erzählt habe, die so super Bizeps jetzt hat, die hat das Thema Brustwarzen auch nochmal angesprochen. Sie wollte wissen, wie sich die jetzt wirklich entwickeln nach dem Stillen. Ob, ich zitiere sie, die genauso klein, süß und knackig werden wie vorher.
Das waren sie wahrscheinlich nicht mehr.
Ja.
Also sie werden gehen natürlich schon ein bisschen zurück, aber ob sie wirklich auf den Urzustand zurückgehen, traue ich mir jetzt nicht versprechen. Ja, da geht es jetzt wirklich um die Brustwarze per se. Genau. Gell? Also nicht um den Brustwarzenhof, sondern um die Brustwarze. Okay. Das sind ja mit zwei Paar Schuhe.
Ja. Ja.
Brustwarzenhof ist ja auch meistens, wird ja meistens auch größer.
Das ist quasi da, also das der pigmentierte,
pigmentierte Areal um die Brustwarze.
Okay.
Ja. Und die Brustwarze selber wird ja durch in der Schwangerschaft und auch durch Stillen natürlich meistens auch größer und zieht sich danach auch wieder bis zu einem gewissen Grad zurück.
Mhm.
Aber das muss man dann einfach abwarten. Wenn es dann nach einigen Monaten, wie wir ja auch bei der Brust gesagt haben, so ungefähr ein halbes Jahr, wenn die dann noch größer bleibt, dann wird sie wahrscheinlich auch so bleiben.
Okay. Also so klein und knackig. Aber knackig kann sie ja trotzdem sein, denke ich mal.
Ja, eben. Kann ja auch groß und knackig sein.
Also Bibi, keine Angst. Und die Frage Nummer 3 ist von der Tanja, auch auf Instagram gekommen. Die wollte noch einmal detailliert auf die Bauchstraffung eingehen. Und zwar auf das danach, auf die Folgen nämlich. Wie lang dauert der Heilungsprozess wirklich? Schmerzen, also auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du das beschreiben? Und die Therapiemöglichkeiten, um das zu beschleunigen im Heilungsprozess.
Ja, also der generelle Heilungsprozess, sprich die Wunde ist in 10 Tagen verheilt.
Mhm.
Das Thema Schmerz ist sicher abhängig, was muss ich machen. Und wie wir gesagt haben, meistens muss man ja die Muskulatur raffen. Also diese sogenannte Rektusscheidenraffung machen, dass man die geraden Bauchmuskeln in der Mitte wieder zusammenzieht und diese Linie alba sozusagen einfaltet. Das tut weh. Das ist Punkt. Das tut weh. Also das beschreiben die Patientinnen ungefähr so wie einen richtig bösen Muskelkater. Und besonders beim Lachen, Husten, Aufsetzen, da fährt es richtig ein. Und ich tue mich natürlich jetzt mit der Schmerzskala sehr schwer, weil ich gerade vorgestern eine Patientin operiert, die war da waren wir so am späten Vormittag fertig, am frühen Nachmittag ist die schon marschiert. Ja? Also, und da habe ich alles gemacht, also wirklich auch die Muskelraffung, die war... Der war wichtiger, dass sie aus dem Bett kommt und die haben wir also wirklich überreden müssen, dass sie über Nacht bleibt, weil das wäre schon zu riskant gewesen bezüglich Bluterguss. Und es gibt natürlich dann wieder Patientinnen, die leiden richtig, ja, also die kommen schwer aus dem Bett und so. Aber ich würde sagen, von 1 bis 10, so eine 7, würde ich am Anfang schon sagen, die ersten Tage. Aber das geht relativ schnell dann.
Aber man muss sich halt einfach vorstellen, es ist eine große Flache, die bearbeitet wird, ein großer Muskel, Gewebe, das ist logisch, ja. Okay. Arbeitet man danach dann mit Schmerzmittel an?
Natürlich, also die kurze Zeit, das ist ja wirklich überschaubare Zeit. Das geht ja, der Schmerz geht sehr schnell weg.
Mhm.
Und da in dieser Zeit wird man den sicher abfangen mit Schmerzmittel. Da muss man jetzt auch nicht, weiß Gott, was für Hämmer nehmen, aber halt da passiert mal so. Antirheumatikum, wie man die nennt, also diese nicht-steroidalen Antirheumatika. Immer mit den Firmennamen aufpassen.
Das ist schon mal die Challenge.
Ja, die Ibuprofene heißen sie so im Allgemeinen, im Pharmakologischen. Das reicht im Normalfall. Und halt bei gewissen Bewegungen aufpassen, aber das tut man dann eher automatisch.
Eben.
Und Lymphdrainagen und halt einfach ein bisschen Kompression tragen. Also wenn man mit einem Bauchbinde oder sowas dagegen haltet, dann ist das eigentlich absolut kontrollierbar vom Schmerz.
Kommen da deine Kinesiotapes auch zum Zug bei einer Bauchstraffung?
Ja.
Also wirklich generell, egal wo am Körper, bei Carlo gibt es einfach die Tapes dazu.
Genau. Wobei ich muss schon sagen, in den ersten Tagen verwende ich schon auch eine Bauchbinde.
Ja. Auch aufgrund der Wunde, oder?
Nicht einmal wegen der Wunde, sondern einfach, weil es die Muskel entlastet, diese Naht entlastet und nicht der ganze Zug auf der Naht ist.
Okay.
Wenn die Bauchbinde von außen quasi das ein bisschen zusammenhält, entspannt sich auch innen diese geraffte Zone und dadurch ist es auch für die Patientin einfach feiner.
Okay. Ja, liebe Tanja, ich hoffe, wir haben da deine Fragen auch beantworten können. Und wie gesagt, wenn noch was auftaucht, jederzeit her damit. Das beantworten wir immer gerne.
Gerne, immer.
Zwischendrin.
Ein letztes Wort noch zur Brustwarze.
Ja.
Sollte die Brustwarze jetzt tatsächlich zu groß bleiben, weil es ist ja manchmal auch so, dass dann wirklich die Brustwarze so aufsteht oder stehen bleibt, yeah, im Prinzip, dass man das durch jedes T-Shirt und so durchsieht und das den Patientinnen auch unangenehm sein kann. Man kann sie reduzieren, man kann sie verkleinern.
Tatsächlich?
Ja.
Das heißt, man schneidet ein Stück ab?
Nein, ja, das darf man nicht.
Wie also geht man davor?
Es gibt zwei Techniken. Es gibt so eine, ich nenne sie so die Teleskoptechnik. Das heißt, man macht so rund um die, den Sockel praktisch der Brustwarze, yeah, nimmt man einen Streifen Haut weg und schiebt die Brustwarze quasi in die Brust hinein.
Und das bleibt dann drin?
Ja, ja.
Vernäht man dann, oder?
Ja, ja, das vernäht man dann, ja.
Das ist lustig.
Und, oder man macht so einen L-förmigen Schnitt,
yeah,
und klappt dann praktisch das schaut dann aus wie ein Stuhl und klappt dann die Lehne runter und hat dann praktisch eine verkleinerte Brustwarze. Das darf man aber nur machen, wenn also das Thema Stillen abgeschlossen ist.
Ja, klar, ja. Und beeinflusst das auch eine zweite Schwangerschaft dann, also wenn diese Mutter…
Bei der Teleskoptechnik nicht, weil ich die Drüsengänge in Ruhe lasse.
Ja.
Bei der L-förmigen Exzision, die grundsätzlich ein bisschen unproblematischer ist von der Technik her,
ja,
das geht dann nicht mehr. Also da sind die Drüsengänge dann zu.
Mhm. Okay, also wenn man dann vorhat, nochmal schwanger zu werden, nochmal zu stillen, besser teleskopartig zu arbeiten.
Ja.
Und wenn alles erledigt ist, dann gerne mit einem L.
Genau.
Sehr gut. Wir haben uns ganz fest vorgenommen, über ein Thema auch zu sprechen, wo, glaube ich, keiner von Haus aus oder selten jemand schreiben würde, dass ihn das brennend interessiert oder auch die Anliegen präsentiert. Wir beschäftigen uns heute auch mit jenem Bereich, wo das Baby rausschirrt, wenn man so schön sagt. Das weibliche Geschlechtsorgan verändert sich natürlich auch sehr. Schon in der Schwangerschaft und natürlich auch nach der Geburt wird es aufs Maximum ausgedehnt, ausgeweitet. Dammriss ist natürlich auch ein Thema in Verbindung zum After nach hinten. Aber auch das Gewebe der Vulva und der inneren Schamlippen, das wird wirklich mit Leidenschaft gezogen. Und da hast du mir schon das letzte Mal erzählt, gibt es diese sogenannte Labioplastik.
Ja, genau.
Was ist das genau? Was macht man dabei?
Also das häufigste, was die Patientinnen auch stört, ist, dass sich das Verhältnis zwischen den inneren, also den sogenannten kleinen und den großen Schaumlippen verändert.
Mhm.
Das heißt, dass die kleinen Schaumlippen einfach wesentlich mehr herauskommen und sich vergrößern und unter Umständen dann im Gegenzug, gerade das ist auch im Laufe des Lebens verändert, sie werden die äußeren, die großen Schaumlippen ja auch kleiner.
Mhm.
Und man kann dieses Missverhältnis korrigieren. Das ist ganz ein heikles Thema.
Yeah.
Da gibt es also schon Gerichtsverfahren gegen diese Technik im Sinne von Genitalverstümmelung. Das hat damit überhaupt nichts zu tun.
Wahnsinn,
ja? Weil Genitalverstümmelung ist eine Entfernung der Klitoris, um praktisch den Frauen sozusagen die Lust zu nehmen. Das ist also wirklich ein ganz verurteilbares, also verurteilenswertes Vorgehen, das in manchen afrikanischen Stämmen ja praktisch Usus ist,
yeah,
und das ja auch international geahndet wird. Und da ist eine ganz starke Frauenbewegung gegen diese Genitalverstümmelung und das unterstütze ich voll und ganz.
Yeah.
Und das hat mit dem überhaupt nichts zu tun.
Zwei
also das
Paar
in einen Topf zu werfen, ist erzeugt von einer absoluten Ahnungslosigkeit. Weil es gibt sehr viele Frauen, die leiden unter diesen vergrößerten Schaumlippen. Jetzt nicht nur optisch, sondern auch funktionell.
Mhm.
Das tut weh.
Ja.
Das tut weh beim Radfahren, das tut weh beim Geschlechtsverkehr. Das ist total unangenehm, wenn man eine enge Jeans trägt,
ja,
oder sowas.
Das drückt dann ja voll drauf.
Und dafür ist die Labioplastik gedacht. Und da spricht absolut nichts dagegen. Und ich bin ja schon in heiße Diskussionen geraten diesbezüglich und wirklich beschimpft worden. Aber ich finde das absolut nicht gerechtfertigt, weil da gibt es ja diesen hässlichen Ausdruck Vaginal-Tuning. Ja? Also ich bin kein Tuner, sondern ich korrigiere das, was die Patientin einfach stört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 99% meiner Patientinnen haben da keine Wünsche in optischer Richtung, ja, sondern in funktioneller Richtung.
Medizinisch,
Funktion ist da das Thema. Und im Grunde genommen ist es einfach, man entfernt etwas Schleimhaut. Ja? Mhm. Das heißt, man nimmt also den Überschuss an Schleim, an Gewebe weg. Da gibt es auch verschiedene Techniken. Man kann quasi das tangential abtragen. Man kann also einen Keil rausnehmen und das so nach hinten ziehen. Mhm. Man muss manchmal auch in der Zone vor der Klitoris, diese Kappe, etwas reduzieren. Da gibt es also wiederum eine ganze Palette an Möglichkeiten. Aber ich möchte da wirklich die Lanze dafür brechen. Man soll da keine Scheu haben, wenn man darunter leidet. Dann gibt es diese Möglichkeit, mhm, und daran ist nichts Verwerfliches. Yeah. Ja. Und natürlich ist äußerst die Vorsicht geboten, weil man soll ja auch nichts verschlechtern. Das heißt, man muss ein gewisses Verhältnis lassen.
Ist ja ein Schutz.
Es ist eine Barriere, mhm, nach außen. Also wenn man jetzt wirklich radikal reseziert, schafft man auch wirklich für den Eintritt von Keimen und so ein ungünstiges Milieu, das darf nicht sein. Aber idealerweise schließen eben kleine und große Schamlippen praktisch harmonisch ab.
Yeah.
Und das ist einfach zu, das wäre das Ziel, das zu erreichen. Und dann ist das auch nicht mehr im Weg.
Yeah. Ja. Und da ist ja klar, wenn da ein Baby rauskommt, dass das nach außen gezogen wird und geweitet wird.
Das auch, aber es ist allein schon in der Schwangerschaft, sieht man, dass diese kleinen Schaumlippen wachsen.
Mhm.
Also die werden größer, das wird alles größer, hormonell gesteuert. Es bereitet sich vor, genau.
Ja. Okay.
Es gibt das Umgekehrte auch. Also es ist immer, man muss nicht immer reduzieren. Also gerade bei älteren Patientinnen ist es auch sinnvoll, dass man zum Beispiel die äußeren Schaumlippen dann etwas unterfüttert, um die inneren nicht zu klein machen zu müssen.
Mhm.
Das heißt, also man kann da Eigenfett zum Beispiel injizieren,
ja,
um das ein bisschen aufzupolstern, dann kriegt es auch wieder, dann passt es auch wieder zusammen. Weil oft gehen die ja so weit zurück, dass dann quasi nur mehr die kleinen Schaumlippen mehr oder weniger sichtbar sind. Und dann so ein harmonisches Verhältnis zu schaffen, ist dann quasi mit Entfernung der kleinen Schaumlippen verbunden, und das soll ja nicht sein.
Du sagst, Eigenfett, wird da Botox und so auch verwendet?
Nein.
Nicht, gell?
Nein.
In dem Bereich wirklich nur.
Also es hat einmal eine Hyaluronsäure für den Körper gegeben, die man dort initiieren hat können.
Mhm.
Aber am besten geht meiner Ansicht nach da wirklich das Eigenfett. Es ist ein bisschen Aufwand, aber es steht dafür.
Im besten Fall in Kombination mit einer Fettabsaugung davor.
Ja. Ja, gut, Recycling. Da ganz wenig. Also das ist so wenig, da braucht man keine Fettabsaugung. Man entnimmt das Fettgewebe, aber wir reden ja davon, yeah, von 5 bis maximal 8 Milliliter. Also,
das ist weniger wie so ein Hustensaftel-Dassel, gell?
So umgerechnet, ja.
Aber gesetzt den Fall, eine Mama entschließt, sich am Bauch das Fett absaugen zu lassen und gleichzeitig eine Labioplastik oder eben in dem Fall eine Aufpolsterung der Schamlippen, würde man dann dieses Fett vom Bauch dort verwenden können?
Ja.
Oder wohl Recycling. Wohl praktisch. Okay. Mhm. Du hast eben jetzt schon gesagt, also entweder man kann zum Beispiel an den inneren Schamlippen was entfernen, man kann die äußeren Schamlippen aufpolstern, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen.
Ja, genau.
Was ich auch noch gefunden habe, Rekonstruktionen generell. Also wir haben ja schon über Rekonstruktionen am Ohr oder an der Nase gesprochen, was zu konstruieren, was noch nicht da war.
Ja.
Jetzt ganz blöd gefragt, kann man zum Beispiel eine Klitoris erschaffen oder verbessern?
Ach, ja, da gibt es jetzt, da gehen wir jetzt dann wirklich in den kritischen Bereich.
Ja.
Also da erzähle ich jetzt nur über die Techniken. Bitte frag mich nicht, was ich davon halte.
Mhm.
Ja. Da sind wir nämlich jetzt wirklich in diesem Vaginaltuning.
Ja. Wahnsinn, dass man das so nennt.
Ja, furchtbar,
mal schon,
gell?
Ja, grausam.
Da wird, man kann zum Beispiel mit Laser quasi die Vagina, die ja eigentlich dieser Kanal ist, etwas verengen. Mhm. Ja, also da erwärmt man das quasi das Schleimhautgewebe und dadurch schrumpft es und zieht sich zusammen und dann ist einfach die Vagina enger. Mhm. Bisher haben wir jetzt von der Vulva geredet, ja, also von den äußeren Geschlechtsanteilen, die ja also den großen und kleinen Schamlippen und der Klitoris, und die Vagina ist ja praktisch dieser Kanal und den kann man enger machen. Es gibt auch dann natürlich die Möglichkeit, so gewisse Zonen, die besonders sensibel sind, zu unterspritzen, mhm, also zu unterfüttern, um eben da das Lustverhalten einfach zu verbessern. Mhm. Das halte ich für sehr umstritten. Also da bin ich sehr, sehr kritisch dem gegenüber.
Yeah.
Aber es wird angeboten. Das mache ich aber nicht.
Okay.
Weil ich nicht wirklich, man ist ja dieses Thema G-Punkt, ist ja dann auch immer so die Sache, gibt es den, wo ist der genau und so weiter. Ja. Und auch im Klitorisbereich, also man kann natürlich die Position der Klitoris etwas modifizieren, wobei das nicht operativ, sondern eben auch unterspritzungstechnisch eher machen, mhm, würde. Außer ich mache es halt im Zuge einer Labioplastik. Da kann ich einfach durch ein bisschen Zug auf die Schaumlippen praktisch die Position der Klitoris in einem gewissen Rahmen verändern und damit unter Umständen auch ein besseres Gefühl, mhm, ermöglichen.
Ja, einfach den Sinn ein bisschen schärfen dort, ja. Wenn wir das jetzt ganz objektiv betrachten, dieses Thema, wenn man wirklich den Kanal verengt, wenn wirklich eine Frau, die 5 Kinder gekriegt hat, da einfach jetzt wirklich so einen großen Kanal hat und darunter eigentlich auch das Sexualleben leidet,
ja,
ist es natürlich wieder toll, dass das geht.
Ja, na, absolut.
In so einem Fall sei man kritisch dem positiv, genau, gegenüber.
Ja.
Aber natürlich, wenn es in diese Richtung, unter Anführungszeichen, Vaginal-Tuning, wie du es so schön genannt hast, geht, dann ist es
unschön. Halt, ist es
unschön. Unschön, genau.
Ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das wieder googelt, da kommt ja wirklich eine Schauergeschichte nach der, ja, nächsten daher. Ja. Und da habe ich auch diese Labia minora gefunden, wo, ja, innere Schamlippen komplett entfernt werden, oder? Ja. Und da ist halt dann schon wieder die Funktionalität die Frage.
Absolut ablehne. Das ist absolut.
Ja, Wahnsinn.
Ja, finde ich völlig, das finde ich,
Verstümmelung, ja.
Das ist Verstümmelung.
Absolut.
Ja.
Okay.
Und das ist auch, das schädigt quasi den funktionellen Komplex. Das ist nicht gut zu heißen.
Mhm. Ich wage jetzt einmal den Versuch. Ich habe es jetzt selber gemerkt, es ist ein Thema, wo man sich ein bisschen überwinden muss, weil es halt irgendwie einfach sehr, sehr, sehr intim ist. Aber gerade dir gegenüber zu sitzen, Carlo, du hast einfach so eine Art, wo man einfach keine Angst mehr hat. Man weiß, man kann es einfach sagen, man kann fragen. Und das würde ich jetzt gerne unseren Zuhörerinnen irgendwie so über das Mikrofon weitergeben, dass man da keine Angst haben muss. Also wenn euch da wirklich was am Herzen liegt, dann bitte gerne melden. Und wir können das auch gerne in einer weiteren Folge behandeln, wenn es was ganz Außergewöhnliches ist. Gerne aber am Carlo persönlich vorbeischauen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich da viele einfach zurückhalten, weil es halt irgendwie einfach doch beschämend und in einer gewissen Weise für viele auch peinlich ist.
Ja, es gibt selten oder es gibt wenige Themen, wo wirklich die Meinungen so weit auseinandergehen. Von Nicht-Betroffenen, die sich als Moralapostel dann eben ein bisschen aufspielen, bis zu den Betroffenen, die darunter leiden und sich einfach nichts zu sagen trauen. Und das ist ein ganz ein normales Thema,
ja,
wie jedes andere auch.
Mhm. Unser Körper.
Ja, das gehört zu unserem Körper dazu. Und ich will jetzt nicht das dann sozusagen enttabuisieren, aber ein natürlicher Umgang damit macht Sinn und um da ein Leiden auch zu beenden, macht es noch einmal mehr Sinn.
Genau. Ich glaube, wir haben ja wegen Penisvergrößerung und so aggret, gell? Ich glaube, das machen wir eigene Folge. Ha.
Ja, okay.
Oder halt generell in die Richtung Geschlechtsästhetik oder Medizin, funktionelle Geschlechtsbehandlungen. Keine Ahnung, wie wir es dann nennen.
Ja, es ist auch so, ich kann mich erinnern, also das ist mir, ich meine, wie ich begonnen habe, bei den barmherzigen Schwestern zu arbeiten, war gleich einmal das Thema, sowas wie Penisvergrößerung darf ich nicht machen in deren Haus.
Wahnsinn.
Verboten.
Ne? Ja.
Ich meine, ich weiß nicht, wie sie jetzt dazu stehen, es ist jetzt 30 Jahre her. Gell? Aber damals haben sie mir das explizit gesagt, also damit brauche ich gar nicht kommen. Und da gibt's, das ist auch schwarz-weiß, ja, weil es, nur um das kurz anzuschneiden, aber ich bin ganz deiner Meinung, da könnte man zumindest ein längeres Thema draus machen. Ja. Vielleicht nicht einen ganzen, aber doch einen halben Podcast auf jeden Fall. Und das ist nicht so, dass da jetzt einfach jemand das Gefühl hat, der muss jetzt da den super Penis haben, sondern da geht es einfach wirklich um eine Benachteiligung von der Natur her, die man versucht zu korrigieren.
Also da, wenn jetzt unsere männlichen Zuhörer, wenn es da irgendwie Fragen gibt oder Anliegen, her damit. Kann man genau da wieder sagen. Kann man alles anonym machen, damit ihr es einfach mal hört.
Genau.
Wir müssen keine Namen nennen.
Ich versuche das ja auch irgendwie wertfrei zu bringen. Also es geht mir jetzt nicht darum, dass ich das unbedingt machen muss. Mhm. Es gibt ja alle Spezialisten. Aber einfach, damit man mal weiß, was sozusagen wirklich jetzt machbar ist und nicht also aus wilden Storys, die man irgendwo liest, sondern wirklich aus fachärztlicher Hand.
Genau.
Und das möchte ich einfach gern vermitteln.
Aufklären. Ja. Mal aufklären. Also, freuen wir uns drauf. Und nächste Woche lernen wir die zweite berufliche Seite von Cardo noch kennen, was mit Recht, Gesetz und Gerechtigkeit zu tun hat.
Gerechtigkeit, glaube ich, ist genau der Punkt, wo wir dann viel zu besprechen haben. Ja.
Da knüpfen wir dann nächste Woche an. Ich freue mich drauf.
Mir auch.
Alles Liebe.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast@excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.